Hallo und willkommen bei Erfolgsdruck, dem Flyer-Alarm-Podcast. Ab sofort hört ihr bei uns nicht mehr nur Stories aus dem Mittelstand und spannende Marketingthemen, sondern auch Shorties und Spotlights.
Das sind zwei neue Rubriken. In den Spotlights stellen wir innovative, kreative oder einfach interessante Partnerunternehmen von Flyer-Alarm vor. Und in den Shorties nehmen wir unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen ins Kreuzverhör und plaudern mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Jetzt geht's aber los mit der eigentlichen Folge.
Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen.
Und ich bin Marco.
Marco, warum gehst du denn eigentlich arbeiten?
Naja, weil ich Geld verdienen muss.
Okay, richtige Antwort. Aber warum bist du heute zur Arbeit gekommen?
Heute bin ich hierher gekommen, um mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und das finde ich ziemlich cool, weil unsere Podcast-Folgen, die sollen halt andere Unternehmen irgendwie inspirieren und im Idealfall helfen sie denen ja sogar ein bisschen im Alltag weiter.
Das ist richtig. Und ohne es zu wissen, hast du dich damit mit dem Unternehmenswert von Flyer Alarm identifiziert. Nämlich mit dem Wert, dass wir der Marketing- und Druckpartner für kleine und mittelständische Unternehmen sein wollen. Und jedes dieser Unternehmen hat natürlich seine ganz eigenen Werte. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach, die zu finden und herauszuarbeiten. Und wie das geht, das erfahren wir heute. Dafür haben wir uns Karl-Heinz Illner eingeladen. Er ist Werte- und Markenexperte und er berät Familienunternehmen und hilft ihnen dabei, zu wachsen und sich am Markt zu etablieren. Und damit würde ich sagen, begrüßen wir ihn doch einfach mal. Hallo Herr Illner und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo zusammen.
Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor und erzählen Sie uns, wie Sie zu einem Werte- und Markenexperten geworden sind.
Ja, ich habe ganz klassisch BWL studiert. Und dann hat mich immer das Thema so der Marketing interessiert. Und ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, wie ich mal so vorm Fernseher saß und dann die Werbung mir angeguckt habe und dachte, Mensch, da gibt eine Firma viel Geld für Werbung aus, für Fernsehwerbung aus. Und die müssen wir doch als Käufer dann bezahlen. Und trotzdem machen wir das. Und da dachte ich mir so, ja, wie, also so jugendlich, kindlich, naiv, ja, wie funktioniert das? Und das ist mir so jetzt im Nachhinein oft mal bewusst geworden, so ein Antrieb von mir, so in dieses Feld Marketing reinzugehen. Und dann habe ich im klassisch BWL studiert, war dann noch in Amerika 3 Jahre und dann eben auch Schwerpunkt Marketing, aber auch schon damals verbunden mit den Themen so Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, Gruppenverhalten. Also das hat mich schon immer auch sehr interessiert, so diese menschliche Facette. Dann habe ich ganz klassisch im Markenmanagement angefangen, 1995 bei British American Tobacco, also Zigarette. Lucky Strike, Oloas, Benson Hedges und so weiter. Da habe ich das wirklich so von der Pike auf gelernt. Und man muss einfach sagen, diese Branche war damals wirklich ja fast schon Jahrzehnte anderen Branchen voraus. Ja, weil es praktisch um das Thema Marke geht. Und ich sage immer, wenn man ein Spiel erfinden müsste, um Marke zu erklären, ist eigentlich Zigarette perfekt, weil man hat de facto austauschbare Produkte. Man hat austauschbare Produkte und die werden eben über die Markenkonzepte, über die Lifestyle-Konzepte verkauft. Und die Situation haben wir jetzt ja auch in vielen anderen Bereichen, dass eben die Produkte austauschbar sind, sei es im Maschinenbau, sei es in der Kosmetik, im Essensbereich. Aber ja, wie macht man dann die Differenzierung? Wie kommt man an die Zielgruppen ran? Wie bindet man seine Käufer? Und das ist einfach da geht es dann einfach über die Marke. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Und dann war ich noch in der Mobilfunkbranche und dann noch im Online-Bereich. Aber mich hat dann immer umgetrieben. Also klar kann man eben Markenwerte sehr professionell nach außen kommunizieren. Aber dann zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Markenwert habe wie Fairness, dann kann ich das ja eben nach außen kommunizieren. Aber was bedeutet das nach innen? Mhm. Und dann begann bei mir so immer mehr dieses Interesse für, ja, wie lebt man das nach innen? Was macht das? Was hat das mit dem Thema Führung zu tun? Was hat das mit dem Thema Unternehmenskultur zu tun? Weil sonst ist es ja nur so eine Alibi-Veranstaltung. Und das war mir dann einfach zu wenig. Und so bin ich dann immer stärker in diesen unternehmerischen Bereich auch reingekommen und habe das jetzt letztendlich verbunden, dass ich das eben, dieses Thema Markenwerte mit Unternehmenswerten und mit persönlichen Werten verknüpfe.
Sie haben sich ja Sie haben eine Firma, die heißt Family Brands,
ja,
und haben sich da so auf Familienunternehmen, mittelständische Betriebe und so spezialisiert. Mhm. Wie kam es denn dazu?
Ja, weil ich wollte das verbinden und ich sage, also mein Ziel ist praktisch, also dass ich diese Unternehmen begleite, diese mittelständischen Familienunternehmen, die eben wirtschaftlich und menschlich erfolgreich sein wollen, weil mir dieses Menschliche auch ganz wichtig ist und da versteckt für mich auch die Glaubwürdigkeit drin, weil wenn ich eben nur nach außen kommuniziere, ja, wie es in Fairness ist und es ein wichtiger Wert, nur wenn ich das nach innen auch lebe, ist es für mich stimmig. Und dazu kommt natürlich, weil, wie gesagt, ich habe viele Jahre auf Konzernseite gearbeitet und habe einfach auch gemerkt, da gibt's einfach diese politischen Spielchen. Da ist man einfach von der Umsetzung in gewisser Weise auch begrenzt. Und klar, wenn ich bei so einem großen Konzern oder wie Beiersdorf bin, dann ist Tesa halt eine Sparte von dem ganzen Konzern. Und klar, je kleiner es wird, umso mehr Inhaber geführt es ist, umso mehr kann ich auch das Ganze umsetzen. Und wenn eine Inhaberin oder ein Inhaber sagt, Mensch, mir ist es wichtig, mir liegt es am Herzen, dann kann man das natürlich wunderbar umsetzen, so Sachen.
Also Sie helfen quasi kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, einen eigenen Wertekompass zu finden. Das nennt sich dann Purpose, von dem auf Ihrer Seite auch viel die Rede ist. Und ja, was steckt da sonst noch dahinter? Wie definieren Sie den Purpose?
Also Purpose ist für mich der unternehmerische Sinn und der Sinn ist für mich so der persönliche Sinn. Und deswegen habe ich das ein bisschen differenziert, weil da gibt es ja, Purpose ist ja auch so ein Trendbegriff. In den letzten Jahren wird sehr viel ja auch benutzt und ja, ich sage es mal salopp, auch reingeschmissen in Diskussionen, Gespräche. Und ja, entscheidend ist natürlich einmal eben dieser unternehmerische, der persönliche Sinn und der unternehmerische Sinn. Und warum ist es so wichtig? Weil eben, wenn etwas Sinn macht, dann gibt es uns Kraft. Und das spüren wir halt gerade jetzt im privaten Bereich, zum Beispiel im Ehrenamt, wo sich Leute ehrenamtlich engagieren. Ja, warum machen sie das? Weil das für sie sinnvoll ist. Oder eben auch im Sport. Wenn ich da ein Team habe und ich sage, komm, wir wollen jetzt mal eine Liga aufsteigen, dann macht es für die Spieler Sinn. Und da entsteht eine Energie drinnen. Und das ist eben, das ist kraftvolle. Und das merkt man halt eben auch bei Firmen, die halt eben mehr Sinn liefern, wo das stimmig ist für einen zum Arbeiten. Umso ja, mehr engagiere ich mich auch, umso mehr kann ich ja auch meine eigenen Werte eben ausleben. Und da steckt ja auch Kraft und Motivation dahinter. Und ein Beispiel zu geben, die Firma VD, die im Bekleidungsbereich ja tätig ist, die ja auch so ja Kleidung eben fürs Bergsteigen machen, mit denen hatte ich auch mehrere Gespräche. Und dann sagen die zum Beispiel, ja, wenn bei uns jemand ein großer Bergsteiger ist, dann ist es doch klar, dass der dann im Sommer auch mal schon am Donnerstag in die Berge gehen möchte. Und dann darf er das auch und dafür hängt er das dann im Winter ran. Und das ist so eine Verknüpfung, wo ich eben also so auch die persönlichen Werte leben kann. Und dadurch entsteht natürlich auch eine Motivation, wo ich sage, Mensch, da habe ich auch richtig Bock für die Firma zu arbeiten.
Ich glaube, also speziell, wenn man so ein mittelständischer oder ein kleinerer Betrieb ist, dann tut man sich unter Umständen schwer, seinen eigenen Purpose zu finden. Muss man dann so einen Purpose für sich selbst erfinden oder muss man einfach genauer auf die Suche gehen?
Ja, genau, das ist es. Man muss genauer auf die Suche gehen, weil es ist ja was da und was sich da immer lohnt. Und das ist eben auch beim Thema Marke genauso. Da sind wir fast so wie so Archäologen. Also wir gehen so in den Markenkeller. Wir schauen so, wie ist die Firma entstanden? Was so war der Antrieb? Und das ist natürlich auch bei Familienunternehmen, die irgendwann mal gegründet wurden von einer Person, von einem Menschen. Und diese Person hatte ja oft eine sehr starke Motivation. Und da ging es meistens eben nicht nur um Geld, sondern eben, weil sie etwas irgendwie technisch vorantreiben wollte oder weil sie etwas besonders schön machen wollte oder weil sie eben gemerkt hat, hey, das kann man irgendwie anders machen. Und da war damals für die Person die Kraft drinnen. Und die ist da manchmal eben nach 2, 3 Generationen etwas zugeschüttet wurden. Und deswegen eben wie so ein Archäologe muss man da mal gucken, was war das eigentlich? Und das ist immer wieder, löst es Aha-Effekte aus, wenn man da zurückgeht.
Und an so einem Punkt kommen dann quasi auch Unternehmen, hauptsächlich wahrscheinlich Familienunternehmen zu Ihnen, die dann irgendwie sagen, wir haben hier so ein bisschen unseren Flow verloren, die Mitarbeitenden sind unzufrieden, wir sind unzufrieden, wir wissen nicht mehr so richtig, wo wir hinwollen. Ab da kommen Sie quasi ins Spiel.
Genau. Und dann wird eben das Thema Werte spannend, sich da mal damit auseinanderzusetzen und das eben auf Inhaberebene wirklich mal zu reflektieren. Ja, was sind meine wichtigen Werte? Was gibt mir Kraft? Was treibt mich an? Und dann eben auch den Mitarbeitern Impulse zu geben, auch da mal zu reflektieren, weil auch nur dann funktioniert es. Und was ein bisschen tragisch ist bei dem Begriff Werte, dass wir oft, und das finde ich, sieht man immer wieder in Talkshows, dass wir den Begriff Werte mit eigentlich den ethisch-moralischen guten Werten verbinden. Aber Werte können auch negativ sein. Also jetzt Gier oder Gewalt oder eine Entscheidung eben zu Gewalt ist auch ein Wert. Also ja, was wir jetzt gerade sehen in der Ukraine, das ist eine Entscheidung von Putin, da wirklich Gewalt einzusetzen. Und das ist eine Entscheidung für einen Wert. Also, und deswegen muss man Werte in der gesamten Bandbreite sehen. Und wenn man da anfängt, sich mit auseinanderzusetzen, ja, da entsteht was bei einem. Und das ist wichtig eben, wenn man mit dem Thema, also sprich Markenwerte oder auch Unternehmenswerte, sich auseinandersetzt, da den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Impulse zu geben. Weil wir das nicht, ja, gewohnt gelernt haben, so über Werte auch nachzudenken. Man muss es eher so aus der Perspektive des Bewertens sehen. Und das machen wir den ganzen Tag. Also wir fangen in der Früh schon an, esse ich einen Joghurt oder esse ich ein Croissant. Das ist ja eine Bewertung. Also was ist mir wichtig? Und wenn man so anfängt, dann geht immer mehr so eine Tür auf zum Verständnis, was Werte bedeuten.
Okay, vielleicht machen wir es mal ein bisschen greifbar für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Angenommen, ich bin jetzt die Inhaberin einer Naturkosmetikfirma und ich habe so 100 Mitarbeiter und ich vertreibe meine Cremes und Öle und eigentlich läuft das ganz gut, aber so richtig rund ist es irgendwie nicht und ich hätte gerne meine Firma in der Zukunft als starke Marke etabliert. Wie fangen wir jetzt gemeinsam an, wenn ich Sie jetzt kontaktiere?
Also in der Situation, wenn es eben Inhaber geführt ist, ist für mich die erste Stufe eben zu klären, eben was treibt die Person an? Was ist ihnen wichtig? Und da ist natürlich schon die Bandbreite, macht die Person das nur, weil sie das Gefühl hat, sie muss es machen, weil es eben von der Oma oder vom Opa gegründet wurde. Und wenn da rauskommt, ja, sie macht es eigentlich nur deshalb, dann haben wir natürlich eine ganz andere Konstellation, als wenn es die Person mit voller Überzeugung macht. Und das finde ich auch das ja sehr spannende, aber auch sehr wichtige Thema bei Familienunternehmen, wirklich mal abzuklopfen, ja, mit welcher Motivation steht so eine Person an der Spitze eines Unternehmens? Weil es ist einfach ein Unterschied, ob ich einen Manager drin habe oder eine Managerin, die als Geschäftsführer das Unternehmen führt und halt von außen kommt und einen unheimlichen Drang hat, diese Position zu übernehmen, oder ob ich es eben quasi per Geburt bin. Und das ist natürlich ein sehr persönliches Thema, ist es, weil es natürlich auch eine unheimliche Last sein kann. Es kann eine unheimliche, ja, ein Flügel geben, aber es kann auch eine sehr hohe Last sein. Und das muss man ganz am Anfang klären, weil das stellt unterschiedliche Weichen. Und wenn man das geklärt hat, dann eben dieser Schritt in die Markenarchäologie reinzugehen, in die Historie des Unternehmens. Was hat das Unternehmen geprägt? Eben in der Gründungsphase, aber dann auch in diesen Jahren danach. Was waren so große Weggabelungen und warum hat man sich für welchen Weg entschieden? Da gibt es ja immer im Rückblick unheimlich viel, wo man sagt, Mensch, man hätte es auch so machen können, man hätte in den Produktbereich reingehen können. Warum hat man es nicht gemacht? Und dann eben immer so diese Frage nach dem Warum. Mhm. Und dann in der nächsten Stufe guckt man sich eben an, ja, und dann fängt man eigentlich erst an, und das ist der Unterschied zu anderen Unternehmen, ja, wie ist eigentlich die Branche momentan aufgestellt? Wie sind die Wettbewerber aufgestellt? Also dieses klassische Betriebswirtschaftliche. Dann in der nächsten Stufe guckt man sich so die Trends an. Dann guckt man sich die Zielgruppe an und dann schaut man eben aus diesen ganzen verschiedenen Bausteinen, wo wäre die beste Positionierung und wo ist dann der Fit zu diesen Markenwerten, die man jetzt eben bei diesem, ja, praktisch jetzt im Schnelldurchlauf, bei dieser Reise praktisch entdeckt hat. Und dann baut man das praktisch zu einer Marke zusammen.
Also von innen nach außen quasi. Man guckt erstmal auf sich selbst und auf die Geschichte und warum mache ich das überhaupt?
Und das ist der Unterschied eben zu den großen Konzernen, die ja eigentlich ganz klar erstmal außen gucken, sich die möglichen Zielgruppen angucken, die Wettbewerber angucken und dann entscheiden, genau wie Sie es gesagt haben, ist es so statt von außen nach innen, von innen nach außen.
Jetzt interessieren wir uns ja auch so ein bisschen im beruflichen Kontext einfach für Marketing und Werbung und Werbemaßnahmen und wie man das eben effektiv gestalten kann. Und wenn ich jetzt Ihre Aussagen so richtig verstanden habe, dann begreife ich so einen für eine Firma selbst festgelegten Wertekanon quasi als Basis für alle weiteren Maßnahmen, seien es jetzt so unternehmerische Entscheidungen oder auch so ganz, also jetzt mal ganz plump gesagt, für den nächsten Werbeflyer.
Genau,
ja. Habe ich das so richtig umrissen?
Genau. Und was nämlich dann dazu kommt, wenn wir eben praktisch noch mehr so in die Umsetzung kommen, das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor für eine starke Marke, in diesem Prozess auch zu unterscheiden zwischen diesen sogenannten rationalen und emotionalen Markenwerten. Also die rationalen wäre praktisch eine besondere, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von vorhin waren mit den Cremes und Ölen, eine besondere Herstellungsmethode oder besondere eben die Pflanzen, die man kauft, die Grundlagen, die man kauft, dass die eben aus bestimmten Regionen sind oder eben besonders behandelt sind. Also das wären so die rationalen Markenaspekte. Und dann ganz wichtig und entscheidend sind die sogenannten emotionalen Markenwerte. Zum Beispiel, sind wir eher natürlich oder sind wir eher medizinisch? Sind wir eher locker oder sind wir eher förmlich? Wenn man das ausspricht, dann merkt man schon, das ist ein anderes Papier zum Beispiel. Wenn ich eher diese Natürlichkeit unterstreichen will meiner Marke, dann wähle ich ein anderes Papier, als wenn ich eher medizinisch, förmlich, ja eher schon klinisch auftreten möchte. Und dann geht's in die Umsetzung. Oder eher bin ich eher bunt oder bin ich eher monochrom? Und das sind praktisch dann auch die Fragen oder praktisch, was ins Briefing einfließt, was ins kreative Briefing einfließt, in die Umsetzung eben, in die Webseite, in meinen Flyer, den ich mache, in mein Briefpapier, in meine Visitenkarten. Und das ist dann auch ganz, ganz, ganz wichtig und das kann ich jedem nur empfehlen, weil daraus entsteht dann ein ganz wichtiger Aspekt, weil was ist, wenn wir eben jetzt einen neuen Prospekt haben und dann machen wir den in der Firma, dann gehen wir abends nach Hause und dann legen wir den unserer Familie, unserer Partnerin, unserem Partner auf den Tisch und dann, was fragen wir normalerweise?
Gefällt er dir?
Genau. Und das ist die falsche Frage. Und das ist der Unterschied zwischen nur Werbung machen oder Marke machen. Mhm. Marke bedeutet, da wäre die richtige Frage, was löst es in dir aus? Welche Assoziationen hast du da? Wie wirkt es auf dich? Das ist eigentlich so die entscheidende Frage. Wie wirkt es auf dich? Und wenn dann eben die Person sagt, ja, das wirkt eher so klinisch, eher sehr fast schon medizinisch. Und wenn wir das wollen, dann sagen wir, hey, bingo, getroffen. Mhm. Wenn wir eben eher natürlich auftreten wollen, dann merken wir, hey, da müssen wir nochmal drüber gehen. Bis eben dann die Person sagt, ja, das wirkt für mich natürlich, da spüre ich schon so die Art Natur. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist eben, was professionelle Markenführung macht und da eben auch zu einleiten. So geht es eben auch in der Zigarettenbranche, dass man wirklich ein knallhartes Markenkonzept hat. Und das wird bis zum kleinsten Detail, also bis zum Kugelschreiber, Aschenbecher, was ja teilweise jetzt nicht mehr erlaubt ist. Aber so habe ich das eben gelernt. Das wird dann abgeprüft. Und erst wenn die Zielgruppe sagt, ja, so wirkt es, und dann wird es entsprechend umgesetzt. Und von dem her ist Markenführung ganz, ganz viel, 90% Handwerk. Und viele denken immer, ja, das ist so Kreation und dachte ich ja früher auch und tolle Promotions machen und so. Kommt auch vor, aber es ist wirklich richtiges Handwerk.
Wenn dann ein Unternehmen sozusagen die Werte für sich selbst gefunden hat, dann ist es ja äußerst wichtig, dass das ganze Unternehmen von diesen Werten auch wirklich durchsetzt ist. Mhm. Jetzt haben Sie aber, wenn Sie Schulungen oder Briefings oder Moderationen halten, ja meistens eher so die Führungsriege eines Unternehmens wahrscheinlich vor sich sitzen. Wie schaffen Sie es dann oder wie schaffen die Unternehmen es, dass alle Mitarbeitenden diese Werte, die dann da irgendwie identifiziert werden, auch wirklich leben?
Also deswegen ist für mich natürlich der Anspruch oder diese klare Empfehlung sagen, wir müssen da möglichst viele oder im Idealfall alle mit einbinden. Und das Schöne ist halt, wenn ich eine Firma mit 50 Mitarbeitern habe oder mit 30, dann kann ich es machen. Je größer es wird, umso schwieriger ist es natürlich. Aber da hilft natürlich heutzutage auch wieder eben Social Media oder eben Videobotschaften oder Podcasts, eben die Marke ins Unternehmen reinzutragen. Und da sind wir halt dann auch wieder beim Stichwort Storytelling oder Beispiel. Und da ist es halt ganz entscheidend, dass ich die Menschen da abhole, wo sie sind und eben jetzt nicht anfangen mit englischen Fachbegriffen, eben über Branding und Rebranding und Emotional Branding und Love Branding und schieß mich tot zu sprechen, weil dann steigen die aus. Also dann haben wir die komplett verloren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die in ganz einfachen Beispielen abholen. Mhm. Und wenn ich halt eben weiß, jemand ist Fußballfan und der sagt, ja, was soll denn das ganze Markenzeug da, was ihr da macht, was bringt denn das? Und dann kann ich ihn fragen, ja, du bist doch Fußballfan. Dann sagt er, ja. Und dann sage ich, ja, du, was hältst du davon, wenn Dortmund jetzt mal in Rot spielt? Mit roten Trikots. Dann sagt er, hey Karl-Heinz, spinnst du, das geht nicht. Dann sage ich, ja, wieso? Ja, Dortmund ist gelb. Und dann sage ich, ja, aber Schalke könnte auch mal in grün spielen. Das heißt, spinnst du, hast du also überhaupt keine Ahnung. Und dann frage ich ihn, ja, warum ist denn das wichtig, dass die... Und dann erklärt er mir praktisch, warum Marke wichtig ist. Ah. Dann erklärt er mir, warum Marke wichtig ist und sagt, ja, Dortmund ist gelb, Punkt. Und Schalke ist königsblau und Bayern ist rot, ja. So ist es halt. Und das ist ja eben, dann hat er mir schon erklärt, warum Marke so wichtig ist. Oder noch, was ich gern mache, was immer super wirkt, ist, wenn ich dann eben auch so einen Workshop habe mit einer Führungsriege und wo ich im Vorfeld schon gehört habe, oh, da sind ein paar kritisch, die sagen, Mensch, gebt mir doch lieber das Geld in den Vertrieb. Was gebt ihr da so viel Geld für das Thema Marke aus? Und dann sage ich dann zum Geschäftsführer oder jemanden, ja, ich würde Sie bitten, am Anfang von dem Workshop sagen Sie, ja, wir haben unsere Geschäftswagenregelung umgestellt und ab nächstes Jahr gibt es kein Audi mehr oder BMW, sondern Skoda. Und das soll er einfach mal in die Runde reinschmeißen. Und dann garantiere ich Ihnen, meldet sich sofort jemand und sagt, nee, das kann doch nicht sein. Also ein Skoda, der ist doch nicht so, hat doch nicht die Qualität wie ein Audi oder ein BMW. Und dann müssen sie es im Endeffekt nur laufen lassen, weil dann kommt der Nächste und erklärt das. Und im Endeffekt erklären dann die Teilnehmer ihnen, wie wichtig Marke ist. Dann habe ich natürlich Charts dabei, wo man eben sieht und Tests dabei, dass praktisch die Autos baugleich sind, aber sich eben über ihre Markenkonzepte unterscheiden. Und wenn ich sowas mache, so Aha-Effekte auslöse, wo die Menschen anfangen drüber nachzudenken, stimmt, weil da ganz viel eben unbewusst passiert, also unbewusst und unwillkürlich. Aber da jetzt in die Details reinzugehen, das wäre ein eigener Podcast. Aber das meine ich eben, die Menschen abholen, dass sie es verstehen und sagen, ja stimmt, also so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht über das Thema Marke. Weil es einfach für viele abstrakt ist, genauso eben das Thema Marke ist abstrakt, das Thema Purpose ist abstrakt, Selbstsinn ist abstrakt und Wert ist abstrakt. Und da ist unsere Aufgabe, da die Menschen, ja, denen das zu erklären.
Hatten Sie schon mal den Fall, dass Sie in einer Firma waren, wo Sie gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt die Werte innen und außen angeguckt und gemerkt, das passt irgendwie gar nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen hier wirklich ein komplettes, jetzt sage ich auch englisches Wort, Rebranding?
Es kommt vor und es kommt halt meistens dann vor, wenn es eine Übernahme gibt, also wenn ein Unternehmen gekauft wurde und da einfach nicht mehr dazu passt. Es kommt vor, wenn eben eine neue Generation reinkommt ins Unternehmen und es kommt vor, wenn man praktisch eine Neupositionierung durchführt und merkt, hey, das passt einfach kaum noch. Aber eben, ich würde sagen, der Begriff kaum noch, weil es ist eigentlich immer was da, was wertvoll ist zu erhalten und es entsprechend weiterzuführen. Und ganz entscheidend ist auch, eine Marke, ja, sollte auch nie auf einen Trend setzen. Weil ein Trend ist halt, wenn der Trend vorbei ist, dann bin ich halt auch nicht mehr trendig. Und das ist die große Gefahr. Und die Kunst ist es eher, zum Beispiel jetzt einen Markenwert, nehmen wir jetzt mal natürlich haben. Natürlich wird natürlich heutzutage anders interpretiert als vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Also die Interpretation, die muss ich anpassen. Und da bleiben halt dann manche Unternehmen stehen und zum Beispiel jetzt eben Typografie, wo halt die Typografie eben, wo man merkt, hey, das sieht aus wie vor 30 Jahren, die ist einfach irgendwie stehen geblieben. Und das ist ja auch, gibt es ja auch das berühmte Beispiel mit den Nivea-Dose, also wenn man die nebeneinander stellt, wie sich die über die Jahre hinweg verändert hat. Also der Konsument hat es eigentlich gar nicht gemerkt, aber wenn man es eben nebeneinander stehen hat, dann sieht man diese Veränderung und das ist halt eben die Kunst dann ja auch von der Markenführung, da zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schräubchen zu drehen. Aber wie gesagt, ich würde es eher lieber als Schräubchen bezeichnen und nicht dieses Brutale, wir müssen jetzt alles neu machen. Da ist natürlich die Gefahr, als Marketingfrau, Mann, ist es sehr verführend, weil das ist natürlich, was Spaß macht. Ich meine, das ist einfach so, die meisten, die ja in dieser Branche arbeiten, die haben ja auch Lust drauf, sowas zu machen. Mal eine neue Kampagne, eine neue Marke. War auch für mich die größte Herausforderung, wo ich damals bei Telefonica die Markenmanager wurde und eine neue Mobilfunkmarke ja aufbauen durfte. Das war natürlich super. Aber die war damals komplett neu. Die gab es vorhin nicht, aber alles, was es schon gibt, da ist es eher die Kunst, die Schräubchen zu drehen, weil alles platt zu machen, neu aufzusetzen, ist vielleicht gut fürs Ego, aber eben nicht für die unternehmerische Marke. Und das ist die große Gefahr. Und deswegen spricht man ja auch von der Markenbeschützerfunktion, also in Englisch eben Brand Guardian Funktion. Also die Marke muss beschützt werden von den äußeren Kräften, die auf sie einwirken und selbst auch vor uns selber, als die für die Markenführung verantwortlich sind. Wäre aber auch wieder ein eigenes spannendes Thema.
Wenn sich jetzt die Hörenden anfangen, Gedanken zu machen über das Thema Marke und vielleicht die Brand ihrer eigenen Unternehmen. Haben Sie da noch einen allerletzten, finalen, abschließenden Master-Tipp, den Sie geben könnten?
Ja, das werde ich immer wieder gefragt, Karl-Heinz, was ist das Wichtigste bei der Markenführung? Und das sage ich ganz klar, das sind drei Sachen. Das ist Mut, Konsequenz und Geduld. Mut eben zum eigenen Profil, den eigenen Weg zu gehen und nicht eben in die Gefahr zu laufen, andere zu adaptieren. Ja, wir machen es jetzt so wie BMW oder wir machen es so wie Apple, was ja ganz viele versuchen nachzukopieren, sondern wirklich da den Mut haben zum eigenen Profil und eben auch zur Polarisierung. Und das ist eben, was Mut verlangt. Weil wenn man es allen recht macht, das schafft man halt nicht. Und es wird immer wieder welche im Unternehmen geben, die dann in der Betriebskantine sagen, Mensch, was habt ihr da gemacht? Und da gehört eben der Mut dazu. Und deswegen muss man auch das wieder erklären, Mut den eigenen Weg zu gehen, dann das konsequent durchzusetzen, eben in allen Medien, von der Webseite eben, über die Promotion bis hin eben zum Papier, zu jedem Detail, zum Firmenschild, dass da die Haptik und die Wirkung stimmt. Und dann der dritte Punkt eben, wirklich das konsequent mit Geduld durchziehen. Und es dauert. Und es dauert seine Zeit und die fehlt uns leider. Oder die nehmen sich viele eben, manche nicht. Und dann schwenken sie nach einem halben Jahr wieder um oder nach einem Jahr. Und es dauert halt, so eine Marke aufzubauen. Das dauert. Da brauche ich einfach wirklich die Konsequenz. Und deswegen, das wäre mein abschließender Tipp. Mut, Konsequenz, Geduld. Und dann viel Erfolg.
Perfektes Schlusswort. Vielen Dank für dieses spannende Interview.
Sehr gerne. Danke, hat Spaß gemacht.
Super. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Also was ich jetzt bei dem Interview mit dem Karl-Heinz Illner wirklich gut fand, war die Erkenntnis, dass Marketing jetzt nicht einfach nur irgendein Blabla ist und irgendeine Kampagne, die einem dann so ein paar mehr Kundinnen und Kunden beschert, sondern eigentlich basiert es auf Werten, die man als Unternehmen ohnehin hat. Vielleicht weiß man davon gar nichts und muss die erst noch finden, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Weil wenn man diese Werte mal einfach erkannt hat und die auch an seine Mitarbeitenden weitergibt, dann ist das ganze Unternehmen davon ja einfach so durchdrungen. Und eigentlich hat man dann viel mehr gewonnen als einfach nur irgendeine Werbeanzeige.
Ganz genau. Am Ende braucht man einfach nur Mut, Konsequenz und Geduld, um das, was man sich dann erarbeitet hat, durchzuziehen. Und wenn ihr jetzt konsequent seid, dann abonniert ihr den Podcast Oder folgt Flyer Alarm auf den Social Media Kanälen, um keine Folge zu verpassen. Wir sagen jetzt erst einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.